Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Serafin von Rohn.
Ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier zusammen die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Sehr schön, legen wir los.
Heute zur ersten Folge haben wir eine ganze Reihe an Nachrichten, ne?
Ich glaube auch. Einiges passiert, wie immer. Ich würde einfach mal anfangen. Ich denke, was uns alle nicht loslässt, ist natürlich das Thema Preise, Energiepreise. Kommt ja jetzt auch zunehmend bei den Verbrauchern an. Und da war es für manche überraschend, dass tatsächlich in den letzten zwei Wochen die Preise nochmal angezogen haben, zumindest wenn wir auf die Terminmärkte schauen. Strom ist beim Base-Produkt so von 115 Euro pro Megawattstunde auf 135 Euro pro Megawattstunde fürs nächste Jahr angestiegen. Gas von 44 auf 52 Euro pro Megawattstunde. Und auch der CO2-Preis für die aktuelle Handelsperiode liegt jetzt bei knapp 90 Euro und war vor zwei Wochen noch ungefähr bei 80 Euro. In dem Zusammenhang haben wir uns auch ein bisschen die Preise angeschaut im letzten Jahr. Da ging das ja alles los so im Herbst und haben dann wirklich nochmal rausgearbeitet an der FFE, wie stark die Preisanstiege waren, wie das Verhältnis ist zu Gaspreis, zu CO2-Preis, wie sich die Spreads, die Preisunterschiede untertägig entwickelt haben, wie häufig die negativen Preise aufgetreten sind. Und keine große Überraschung, Preise sind stark angestiegen, hauptsächlich getrieben durch den Gaspreis, auch natürlich durch den CO2-Preis, aber noch dominierend das Thema Gaspreis. Die Spreads haben zugenommen, Flexibilitäten lohnen sich zunehmend, negative Preise sind nicht mehr ganz so relevant.
Ich mache einen großen Sprung zur Politik. Der Minister Robert Habeck hat vor zwei Wochen seine Eröffnungsbilanz vorgestellt. Und die Quintessenz ist, dass wir die nächsten zwei Jahre voraussichtlich die Klimaschutzziele auch verfehlen werden, dass wir momentan nicht auf dem richtigen Zielpfad sind, der vom Klimaschutzgesetz vorgesehen ist, sondern eben drüber. Und er hat zwei Pakete angekündigt, nämlich zum einen das Osterprogramm und das Sommerprogramm, um eben dann spätestens in drei Jahren wieder auf dieses Zielszenario zu kommen.
Viel Unruhe hat eine andere Meldung aus dem BMWK gesorgt, und zwar die Einstellung der KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude. Erscheint natürlich auf den ersten Blick absurd, weil genau, wir wissen ja alle, wir müssen massiv sanieren, den Wärmebedarf runterkriegen, um hier die Wärmewende hinzukriegen. Und was da passiert? Letztendlich war so viele Anträge in der Pipeline, dass das vorgesehene Volumen massiv überzeichnet war. Also allein in den letzten drei Monaten wurden Anträge für 14 Milliarden Euro eingereicht und aktuell sind eigentlich nur in Summe 5 Milliarden eingeplant. Hier geht es einerseits um das Programm für im Bereich des Neubaus, Effizienzhaus, EH 55 und 40 und eben die Sanierung. Und das wird jetzt entsprechend geprüft und soll natürlich schon wieder in irgendeiner Weise aufgelegt werden. Aber es wird stark vermutet, dass der Schwerpunkt mehr Richtung energetische Sanierung kommen wird, weil dort mehr zu holen ist. Und im Bereich Neubau vermutlich die Förderung für EH 40 dann der Standard wird, weil EH 55 ohnehin mehr oder weniger im Neubau passiert und das als Überförderung gesehen wird, hier diesen energetischen Standard auch noch finanziell zu unterstützen. Aber da weiß man noch nichts Konkretes, muss man schauen. Aber es hat auf jeden Fall für viel Unruhe gesorgt.
Auch für Unruhe hat die Diskussion um die Taxonomie in den letzten Monaten eigentlich gesorgt. Da ist jetzt der nächste Schritt passiert. Kurz vor Silvester hatte die Europäische Kommission ihren Vorschlag veröffentlicht und bis zum 21. Januar hatten jetzt die Länder Zeit, ihre Meinung und ihre Stellung einzureichen. Das hat Deutschland getan. Die drei Kernpunkte daraus sind, dass Atomkraft als grüne Energie nach wie vor abgelehnt wird. Und bei Gaskraftwerken werden Quoten für erneuerbare Energieträger gefordert. Und bei KWK, aber auch bei der Fernwärme, werden Emissionsbudgets gefordert.
Auch wichtiges Thema, auch was das ganze Thema Finanzierung anbelangt. Soweit wie ich es mitbekommen habe, haben ja Österreich, Spanien, Luxemburg und Niederlande sich klar gegen beide Technologien positioniert. Ich glaube, Österreich droht auch mit Klage oder ich weiß nicht, ob sie schon eingereicht ist. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es war natürlich jetzt interessant, wie sich die neue deutsche Regierung dort positioniert. Und gut, Gas als Übergangstechnologie wird wohl mitgetragen, kann man so sagen. Ja, Stichwort BMWK und Robert Habeck war jetzt auch in Brüssel zum Antrittsbesuch und da ging es unter anderem auch ums neue Strommarktdesign. Ist ja auch ein wichtiger Punkt im Koalitionsvertrag, ist jetzt auch inhaltlich noch nicht so weit. Allerdings wird das ja auf europäischer Ebene jetzt auch diskutiert, ausgelöst, vor allen Dingen durch diese extremen Preisturbulenzen, die wir im letzten Herbst, Winter gesehen haben. Und hier gab es ja viele Vorstöße auch hinsichtlich Mechanismen zu etablieren, die diese hohen Preise vermeiden. Und da hat er sich zumindest schon mal klar positioniert für marktliche Lösungen, dass das natürlich schon auch ja ein Signal ist und auch dann auch letztendlich wiederum zur Förderung von erneuerbaren Energien beiträgt. Fand ich ganz interessant, ja.
Ein Themensprung jetzt zum Wasserstoff. Wasserstoff wird ja als fehlendes Puzzleteil für die Energiewende oder für eine erfolgreiche Energiewende gehandelt. Da passieren jetzt nach und nach konkrete Schritte. Zum Beispiel in Australien ist jetzt das erste Wasserstofftransportschiff unterwegs. Das soll von Australien Wasserstoff nach Japan exportieren. Momentan ist es allerdings noch brauner Wasserstoff. Aber die Technologie soll jetzt entwickelt werden, um in Zukunft dann den grünen Wasserstoff transportieren zu können. Da sind jetzt auch in Australien die Ziele ambitioniert gesetzt worden.
Spannend, ja. Vielleicht mehr so ein für Insider, aber eine wichtige Personalie. Chefposten der BNetzA wurde neu besetzt. Und zwar soll das Klaus Müller werden. Er ist bislang eigentlich Vorsitzender, glaube ich, des Bundesverband Verbraucherschutz gewesen. Wird hier von den Grünen gestellt und wird sicherlich anspruchsvoll, der neue Job. Ich meine, wir kennen alle das EU-Urteil vom letzten Jahr, was letztendlich eine Neuaufstellung der Bundesnetzagentur fordert, da hier letztendlich zu hohe politische Einflussnahme passieren kann. Da muss man schauen, wie sich die Behörde da neu aufstellt, wie sie darauf reagiert. Das wird unter ihm passieren müssen. Und natürlich ganz aktuell, ganze Diskussion um Nord Stream 2 ist natürlich auch Thema bei der BNetzA, gerade jetzt im Genehmigungsprozess. Also keine leichten Aufgaben, die da vor ihm liegen.
Auch eine nationale Nachricht ist die Ausschreibung der erneuerbaren Energien hier in Deutschland. Da kann man jetzt bis zum 1.3. noch die Angebote einreichen für Biomasse und PV. Für PV ist diesmal die Kapazitätsgrenze oder es werden Kapazitäten von 1,1 Gigawatt ausgeschrieben. Insgesamt werden 3,6 Gigawatt ausgeschrieben.
Ja, wenn wir schon bei den Zahlen sind, vielleicht ein paar ganz erfreuliche Zahlen. Letztes Jahr 2021 war ein Rekordjahr, was Wärmepumpen anbelangt. Ist ja ein ganz entscheidendes Element für die erfolgreiche Energiewende. Die Elektrifizierung des Gebäudebereichs, also hier der Wärmebereitstellung. Und dort gab es in Summe 154.000 neue Wärmepumpen, um es einzusortieren. Im Jahr davor waren es noch 120.000 Wärmepumpen. Also da ganz klar geht es in die richtige Richtung.
Eine zweite positive Nachricht kommt aus der Welt, nämlich ein Blick nach China. Da ist das Jahr 2021 ein Rekordjahr gewesen beim PV-Ausbau. Es wurden im einen Jahr 53 Gigawatt PV-Anlagen installiert. Um das mal in Zusammenhang zu setzen, Ende 2020 war die Gesamtkapazität von PV-Anlagen in Deutschland bei 54 Gigawatt. Also in einem Jahr jetzt China 53 Gigawatt. Das ist fast genauso viel, wie Ende 2020 in Deutschland installiert war.
Wobei man fairerweise, glaube ich, noch ergänzen muss, dass viele noch einen deutlich höheren Zuwachs erwartet hatten in China. Und auch hier das ganze Thema Ressourcenverfügbarkeiten, wo es langsam durchschlägt, dass nicht so viel produziert bereitgestellt werden kann, wie nachgefragt wird. Also da wird's auch noch spannend, wenn die gesamte Welt dann hoffentlich auf diesen Pfad einschwenkt, wo dann wirklich auch diese ganzen Produktionsmengen herkommen. Also wenn das jetzt schon auch eng wird und wir dann alle verdoppeln, verdreifachen wollen, Da geht es ja dann plötzlich um ein paar hundert Gigawatt pro Jahr, denke ich mal, global. Ne? Also da müssen wir auch, denke ich mal, schauen, dass rechtzeitig die entsprechenden Fabriken auch hochgezogen werden, um diese Produktionsmengen dann bereitzustellen.
Das ist auch ein Thema bei der Windkraft gewesen. Es haben jetzt auch Vestas, aber auch Siemens Energy gedrosselte Wachstumsprognosen veröffentlicht für 2022, genau wegen dem Lieferproblematik.
Ja, genau. Also war auch, glaube ich, letztlich da eine Meldung aus der Wirtschaft heraus, wo ich gelesen habe, dass neben den hohen Energiepreisen noch schlimmer für sie momentan ist, dass einfach die Lieferketten nicht mehr so richtig funktionieren, Dinge nicht geliefert werden. Berühmte Chipkrise in der Automobilindustrie. Und das wird ja auch global momentan als großes Risiko gesehen für die Weltwirtschaft, falls irgendwie es doch noch zum größeren Lockdown in China kommt, dass dann wirklich massiv die Lieferketten durcheinander kommen. Vielleicht abschließend noch eine Meldung aus Deutschland. Die DENA hat ihre Netzstudie 3 veröffentlicht. Auch immer ganz interessant, hier die Empfehlungen sich anzuschauen. Wir haben das hier auch in den Shownotes verlinkt. Da vielleicht so als Kernempfehlung, dass hier gesagt wird, es sollte vor den eigentlichen Netzentwicklungsplänen für Gas und Strom eigentlich eine vorgeschaltete Systementwicklungsplanung durchgeführt werden, wo letztendlich das Zusammenspiel zwischen Strom, Gas, zukünftig Wasserstoffnetzen, aber auch Wärmenetzen betrachtet wird und darauf basierend in Hinblick auf 2045 gesamte Klimaneutralität dann die einzelnen Netzentwicklungspläne abzuleiten.
Jetzt haben wir das gute erste Drittel mit neuen Nachrichten gefüllt. Ich würde sagen, wir picken uns jetzt mal zwei, drei raus, um nochmal näher reinzuschauen. Ganz prägend für die letzten Wochen war die Eröffnungsbilanz von Robert Habeck. Da würde ich vielleicht mal ein paar Sätze zu sagen, wie das einzuordnen ist, was drinnen stand.
Genau, vor allen Dingen auch, was er erzählt hat. Ne? Also es war ja auch sehr medienwirksam. Alle erinnern sich an diese Bilder, wie er da saß mit den ausgedruckten Diagrammen, wo dann irgendwie alle gefragt haben, gibt es denn im BMWK keinen Beamer? Und jemand hat sich geantwortet, nee, in dem Raum gibt es wirklich keinen Beamer. Aber ich glaube, es war letztendlich auch ein guter Medien-Coup, weil das diese Fotos natürlich das dann in alle Medien auch geschafft haben und entsprechend auch diskutiert wurden. Aber
und es war zu den Inhalten, ja? Es war noch kurz dazu, es war auch spannend, wie er persönlich Verantwortung übernommen hat und wie er sich damit dann auch fotografieren lassen hat.
Ja, das hat auch nochmal eine
deutliche politische Botschaft gewesen. Ja, also kurz nochmal zur Einordnung. Deutschland möchte ja bis 2030 65% der Treibhausgasemissionen einsparen gegenüber 1990.
Wo stehen wir gerade?
Gerade, das ist eine gute Frage, stehen wir bei 41%. Es sind jetzt im Klimaschutzgesetz Ziele festgeschrieben, also da stehen dann wirklich konkrete Zahlen, wie wir runter auf diese 65% kommen. Robert Habeck sagt, wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Dementsprechend möchte er jetzt ein Klimaschutz-Sofortprogramm verabschieden, eines zu Ostern und das andere im Sommer. Hier vielleicht auch nochmal eine Unterscheidung. Der Begriff Klimaschutz-Sofortprogramm, der kommt öfters in der Diskussion vor, weil auch im Klimaschutzgesetz das Sofortprogramm eine Rolle spielt, wenn einzelne Sektoren ihre Ziele nicht erreichen. Dann müssen sie im Folgejahr ein Sofortprogramm veröffentlichen auf den Sektor bezogen, um dann möglichst kurzfristig wieder auf das Zielszenario zu kommen. Hier handelt es sich jetzt um ein anderes Klimaschutz-Sofortprogramm, um eines, das die gesamte oder Gesamtdeutschland jetzt voranbringen soll und dem Klimaschutz-Sofortprogramm in der Bestrafung sozusagen zuvorkommen soll, falls wir in den kommenden Jahren die Ziele nicht erreichen.
Aber lass noch mal kurz einordnen. Mhm. Also es geht jetzt in erster Linie um den Zeitraum bis 2030. Nicht um das Ziel 2045 klimaneutral, sondern jetzt geht es um den Zeitraum die nächsten 8 bis 9 Jahre.
Es geht auch bis 2045. Also das Ziel ist ganz klar, wieder auf den Pfad zu kommen. Er hat sich 2 Jahre Zeit erkauft, indem er gesagt hat, okay, wir haben einen Strich gezogen und wir haben gemerkt, wir sind nicht gut unterwegs. Die nächsten 2 Jahre werden wir es nicht schaffen, aber ich lege jetzt die Maßnahmen vor, mit denen wir es danach schaffen, bis 2030 und darüber hinaus bis 2045 natürlich auch.
Genau, aber das, worum die Zahlen, die es jetzt konkret geht, diese 65%, die du genannt hast, die sind ja bis 2030,
Richtig.
Hören sich ja jetzt im Vergleich zu 41% gar nicht so dramatisch viel an. 41 haben wir schon, noch 24 drauf. Ich glaube, da muss man ja auch immer noch mal betonen, dass die 41%, dafür hatten wir jetzt 30 Jahre Zeit, gute 30 Jahre,
ja.
Hatten die, wie man so schön sagt, low-hanging fruits auch durch die Wiedervereinigung. Und jetzt bleiben noch 8 bis 9 Jahre für nochmal 24%. Also das wird schon ein dickes Brett, oder?
Wir müssen dreimal so schnell werden.
Dreimal so schnell, okay. Um das nochmal einzusortieren, was wollen wir auf EU-Ebene schaffen?
Auf der EU-Ebene möchten wir bis 2030 55% schaffen und stehen da momentan bei 34%.
Okay.
Also Deutschland ist ein bisschen ambitionierter.
Ja, ich glaube, dass Deutschland mehr schaffen muss, war ja damals im Prinzip ein Deal, dass man gesagt hat, hier im Sinne des Effort-Sharings, dass natürlich Deutschland aufgrund der Wiedervereinigung es am Anfang sehr leicht hatte durch Stilllegung großer Verbraucher und sozusagen hier gesagt hat, diesen Anfangseffekt und natürlich auch größere Wirtschaftskraft, ist es nur gerechtfertigt, wenn Deutschland da ein bisschen mehr leistet als im Schnitt, ja.
Gut, ich würde 2, 3 Punkte rauspicken, weil doch einiges drinnen steht. Viele Sachen sind deckungsgleich mit dem Koalitionsvertrag, wie zum Beispiel die Verankerung von 2% der Landesfläche für Windenergie. Das möchte er jetzt einräumen, möchte gewisse Maßnahmen ergreifen, um die Genehmigung für Windkraft zu beschleunigen. Da geht es um die Versöhnung zwischen Windenergieausbau und dem Artenschutz.
Aber nichts Konkretes bis jetzt, oder?
Da steht noch nichts Konkretes drinnen. Was aber konkreter drinnen steht, ist, dass Flächen, die momentan wegen militärischem Interesse geblockt werden, freigegeben werden sollen. Hier so ist das Potenzial zwischen 3 und 4 Gigawatt, das zusätzlich dazukommt.
Das sind diese berühmten Leuchtfeuer, die dann einen riesigen Radius um sich haben und dann da ewig weit kein Windrad gebaut werden darf. Ne? Ja, okay. Was ist mit 10H,
da hat er verschiedene Sachen zugesagt. Also wortwörtlich habe ich es nicht mehr verraten, aber er hat gemeint, das ist natürlich nicht förderlich. Hat aber auch als letzter Besuch in Bayern mal gesagt, er lässt sich natürlich, wenn das Ergebnis das gleiche ist, auch auf andere Vorschläge ein.
Okay, wird allerdings, zeigen ja unsere Berechnungen, ohne Abschaffung von 10H relativ schwierig, da 2% der Fläche auszuweisen, die halbwegs attraktiv sind für die Windkraft, ja.
Gut, nächstes Thema vielleicht, 2 Punkte raus aus dem Thema Wasserstoff. Da soll die Wasserstoffstrategie ambitionierter gestaltet werden. Statt 5 Gigawatt Elektrolyse sollen jetzt 10 Gigawatt Elektrolyse bis 2030 installiert werden.
Gibt es Maßnahmen? Weil ich glaube, das war ja so ein bisschen der Kritikpunkt eigentlich in der Vergangenheit, dass man einfach immer nur die Ziele erhöht hat. Also ich glaube, sich hinzustellen und zu sagen, 5 Gigawatt reichen nicht, wir machen 10 Gigawatt.
Ja, es gibt Maßnahmen, die 2 zentralen sind. Zum einen CCFDs, das ist eine neue Art und Weise, die OPEX, also die ständigen Kosten von Wasserstoff zu subventionieren. Das ist ein bisschen vergleichbar wie mit der EEG-Umlage. Ein bisschen andere Mechanismen stecken dahinter. Es werden auf jeden Fall dem Produzenten vom Wasserstoff feste Preise zugesagt, für die der Staat dann im Zweifel draufzahlt, wenn am Markt höhere Preise für den Wasserstoff erzielbar sein sollten, gibt der Produzent dann die Erlöse dann auch an den Staat zurück. Das nennt man Differenzverträge oder CCFDs.
Genau, also ich glaube, da geht es ja vor allen Dingen um das Thema Planungssicherheit, dass man sicher weiß, dass wenn man hier investiert, auch diese Erlöse generieren kann, nur, denke ich mal, ein bisschen fairer als bei der EEG, wenn es dann sozusagen doch, wie du sagst, man sich besser stellen würde, dann muss man auch wieder was zurückgeben und dass es nicht nur einseitig ist, wie das Risiko abgenommen wird. Ja. Also sicher ein ganz zentrales Element, steht ja auch im Koalitionsvertrag drin. Ja.
Ja. Zweite zentrale Maßnahme ist das H2Global. Da geht es darum, dass man den internationalen Import von Wasserstoff beschleunigt. Es werden Konsortien gefördert, die sich zusammenfinden, um Wasserstoff rund um den Globus zu produzieren und dann eventuell nach Deutschland zu importieren. Da gab es auch interessante Nachrichten im Dezember aus Brüssel. Da hieß es, dass dieses H2Global-Programm beihilferechtlich in Ordnung sei. Dementsprechend kurz danach hat Robert Habeck auch 900 Millionen Euro freigegeben für dieses Programm. Das erste Projekt war damals das in Chile mit Porsche und Siemens, die Methanol produzieren möchten. Gut, dann gucken wir weiter. In der Industrie, klar, spielen auch die CCFDs eine große Rolle, werden hier als zentrales Instrument etabliert, aber auch Superabschreibungen sind mit dabei.
Was versteht man darunter?
Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Also es ist eine steuerliche Bemessungsgrundlage, soll vermindert werden, ne? Was das ganz genau ist.
Ja, also soweit ich das weiß, darf man halt Dinge viel, viel schneller abschreiben als sonst. Mhm. Und das ist natürlich dann steuerlich relevant, weil ich dann in dem Jahr, wo ich diese Investition tätige, deutlich weniger Steuern zahlen muss, weil ich sozusagen einen Großteil oder alles schon abschreiben kann von der Investition. Okay. Und das ist dann aus Investorensicht attraktiv, weil man einfach weniger Steuern zahlt in dem entsprechenden Jahr.
Okay. Das soll es mal gewesen sein.
Wunderbar. Ein anderes Thema, was uns seit Monaten beschäftigt, sind ja die hohen Energiepreise. Und da habe ich ja anfangs schon gesagt, dass auch die Perspektive nach vorne Richtung 2023 zeigt, dass dieses Thema uns auch erstmal nicht loslassen wird. Hier sehen wir Preise im Strommarkt von 135 Euro pro Megawattstunde und das ist ziemlich viel. Letztes Jahr war ja schon extrem mit etwa 114 Euro pro Megawattstunde und um Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch das ist, einfach mal die Preise von 2017 bis 2019 betrachtet, wo wir irgendwo zwischen 34 und 45 Euro pro Megawattstunde lagen. Also wir sprechen hier von einer Verdreifachung, was den Stromgroßhandelspreis angeht. Mhm. Und neben diesem eigentlichen Strompreis als Ganzes über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist natürlich auch noch interessant, wie ist die Volatilität, das heißt die Preisspreads, die untertäglich auftreten. Ein Preis von 114 Euro pro Megawattstunde bedeutet ja nicht, dass ich den in jeder Stunde sehe, sondern in einzelnen Stunden waren die Preise noch viel, viel höher, also mehrere hundert Euro pro Megawattstunde, in anderen Stunden nahe null oder sogar vielleicht negativ. Und auch dieser Preisspreads hat sich im letzten Jahr deutlich erhöht. Hier liegen wir irgendwie im Bereich von 2 bis 2,5 Mal so hoch, wenn man jetzt sich die entsprechende Standardabweichung anschaut. Und das ist schon ein starker Sprung nach oben.
Ist das für bestimmte Akteure relevant? Weil ein mittlerer Preis, wenn ich als Haushalt das beispielsweise, sehe ich ja nur die mittleren Preise über den Stromlieferanten. In welchen Situationen wird das Spread dann wichtig?
Genau, also richtig erkannt, für die meisten Verbraucher ist der Spread eigentlich egal. Man hat einen Strompreis, der steht im Vertrag drin und egal, um wie viel Uhr ich den ziehe, den Strom, ob ich den Fernseher abends um 8 oder morgens zum Frühstücks-TV anschalte, völlig egal. Ich zahle immer das Gleiche. Allerdings richtig große Verbraucher, die haben meistens eine direkte Kopplung an den Stromgroßhandelspreis. Das heißt, wenn die irgendwie flexibel ihren Verbrauch einschalten können, haben die da die Möglichkeit, auch günstig Strom zu ziehen und die teuren Stunden zu vermeiden. Das ist sozusagen diese Flexibilität, die im Stromverbrauch liegt. Und für die, die es besonders relevant sind, sind natürlich Speicher. Bei uns in Deutschland momentan die Pumpspeicherkraftwerke, die leben davon. Das heißt, in günstigen Stunden laden die und in sehr teuren Stunden entladen die. Und von diesem Preisunterschied leben sie. Das ist so letztendlich ein Kraftwerk, was mit Strom betrieben wird, aber nur zeitversetzt.
Also systemisch betrachtet ist es sehr relevant, um Angebot und Nachfrage auszugleichen. Und Verbraucher, normale Verbraucher, die eigentlich nur konstant Strom nachfragen, ist es weniger wichtig. Aber die Flexibilität, ne? Lastmanagement, bidirektionales Laden bei Autos beispielsweise auch?
Absolut, genau. Also das heißt, wir kriegen ja immer mehr Elektroautos ins System und da ist ja das erste Konzept, man schaut, dass man genau dann lädt, wenn der Strom günstig ist und der nächste Schritt, was wir ja auch momentan mit BMW gemeinsam untersuchen, ist, was ist denn, wenn ich diesen großen Speicher, der im Auto verbaut ist, dafür nutze, mal einzuspeisen und mal auszuspeisen, diesen sozusagen Speicher wirklich als Speicher im Energiesystem zu sehen. Und da hat Timo auch gerechnet, wie sich diese Erlöspotenziale entwickelt hätten, wenn ich jetzt sozusagen die ganzen Abgaben, Umlagen etc. nicht sehe, sondern das wie ein Pumpspeicherbetreiber laufen lassen kann. Und da kommt er letztendlich auf Erlöse von bis zu 1.200 Euro, die ich nur mit dem Laden, Entladen verdienen könnte. Und das ist fast das Doppel wie das, was ich im Jahr 2019 rechnerisch erwirtschaften konnte. Das heißt, es ist nicht nur das Preisniveau gestiegen, sondern die Schwankungen sind auch noch gestiegen, was stark den Einsatz von Flexibilitäten anreizt.
Okay, was auch eine ganze Menge ist, was man da verdienen kann.
Genau, und vielleicht das letzte Thema noch, negative Strompreise. Das heißt, Stunden, wo Akteure, die einspeisen, Geld bezahlen müssen und Akteure, die Strom verbrauchen, Geld bekommen. Deswegen negative Strompreise. Aber auch hier gilt, das gilt nur für Erzeuger und Verbraucher, die direkt am Großhandel partizipieren, an der Börse. Das heißt, der Verbraucher bekommt jetzt kein Geld, wenn er in der Stunde seinen Föhn oder Fernseher einschaltet, sondern nur die direkt an diese Stromgroßhandelsmärkte gekoppelt sind. Und da sehen wir ganz klar, dass im Jahr 2021 diese negativen Strompreise wieder stark zurückgegangen sind, sowohl was das Niveau angeht, als auch die Häufigkeit. Das ist deswegen interessant, weil im Corona-Jahr 2020 diese sehr häufig aufgetreten sind und deswegen auch viel Aufmerksamkeit bekommen haben.
Okay.
Aber ich denke, so viel lassen wir es erstmal mit den Strompreisen, Energiepreisen. Das wird ein Thema sein, was uns auch die nächsten Wochen sicherlich noch beschäftigt. Wir hoffen mal, dass es da ein bisschen Entwarnung gibt, weil ich weiß aus den Projekten, die wir mit großen Verbrauchern haben, wie beispielsweise die Aluminiumindustrie, die kämpfen jetzt langsam wirklich um ihre Existenz, weil die letztendlich bislang noch eingedeckt waren, gehedged waren über den Terminmarkt. Das heißt, die konnten bislang weiter produzieren. Aber jetzt laufen viele dieser Kontrakte auch aus und es ist klar, bei diesen Strompreisen können sie nicht mehr wettbewerbsfähig im globalen Wettbewerb bestehen. Und deswegen gibt es da gerade viele Diskussionen, wie viel von dieser sogenannten Grundstoffindustrie überlebensfähig ist bei diesen hohen Strom- und Gaspreisen.
Und das ist ein Thema für die nächsten Wochen?
Es wird sicherlich ein Thema werden, entweder weil die Preise nach oben oder unten gehen, Stichwort Ukraine-Krise, je nachdem wie sich die entwickelt, wird das sicherlich Auswirkungen auf den Gaspreis haben und damit wiederum auf den Strompreis, aber es ist auch so, dass diese Industrievertreter natürlich jetzt in Berlin vorstellig werden und ihre Probleme erklären und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es dort auch vielleicht Ad-hoc-Maßnahmen gibt oder dass das nach Brüssel gespielt wird. Und deswegen erwarte ich da schon die ein oder andere Nachricht, die wir hier in Redispatch nochmal diskutieren werden.
Ich würde in der ersten Folge jetzt auch nochmal die Gelegenheit nutzen, das Thema Wasserstoff ein bisschen größer zu betrachten. Auch weil jetzt diese Woche ein sehr interessanter Bericht oder eine sehr interessante Studie von IRENA rausgekommen ist, also die International Renewable Energy Agency. Da geht es um die Geopolitik und die Rolle des Wasserstoffs. Der Vergleich liegt irgendwie nahe, dass der Wasserstoff in Zukunft Erdgas oder Erdöl ersetzen wird. Und ich finde, da sieht man recht gut, wo die beiden Dinge vergleichbar sind und wo nicht. Die Studie spricht auch ganz klar von Machtzentren, dass neue entstehen können. Dort bei...
Ist es denn gewollt, dass neue Machtzentren entstehen? Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, wo ich erst überrascht war, wo eben auch das Auswärtige Amt diskutiert hat um das Thema Wasserstoff und sie genau argumentiert haben, es wäre eine große Gefahr, wenn sozusagen die bestehenden Machtzentren aufgrund von Öl und Gas hier massiv an Wirtschaftskraft verlieren, weil sozusagen hier dann nicht mehr Öl und Gas exportiert werden kann und dass das vielleicht auch eine Chance ist, um gerade Stichwort Nahe Osten das Ganze zu stabilisieren.
Also die Studie bewertet das erstmal nicht,
okay,
ob das gewollt ist oder nicht. Sie beschreibt nur, ich glaube persönlich, dass es im Auge des Betrachters liegt. Also es ist auch eine Chance für ölexportierende Länder, ihr Angebot oder ihre Wirtschaftskraft zu diversifizieren. Genauso ist es für Entwicklungsländer oder Schwellenländer, jetzt wie beispielsweise Chile, auch eine riesige Möglichkeit, das enorme Potenzial an erneuerbaren Energien zu nutzen. Und welche geopolitischen oder wie sich das auf die Macht auswirkt, das liegt dann auch in den Händen des jeweiligen Landes. Und es ist ja auch noch nicht klar gesagt, wird jetzt der Produzent oder der Verbraucher dann davon profitieren, neben der Energieversorgung.
Okay, und was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen Gashandel und Wasserstoffhandel oder was sind die Gemeinsamkeiten, auf die du angespielt hast?
Die Gemeinsamkeit ist, dass in der Studie von Machtzentren gesprochen wird. Unterschied ist, dass die Studie aber auch sagt, diese Machtzentren werden dezentraler verteilt werden. Das hat zwei Gründe. Zum einen die geringen Margen, die bei Wasserstoffhandel zu erwarten sind, und zum anderen die hohen Transportkosten. Das heißt zum einen die geringe Margen. Beim Erdgas ist es typischerweise so, dort wo Erdgas liegt oder Erdöl, dort kann Erdöl gefördert werden, aber Sonne und Wind gibt es erstmal überall auf der Welt. Also jeder ist potenziell dazu fähig, Wasserstoff, grünen Wasserstoff herzustellen. Dementsprechend gibt es auch mehr Akteure. Das hängt dann von den Vorlaststunden ab und wie viel Ressourcen die jeweiligen Regionen haben.
Aber es könnte auch sein, dass die Marge immer noch hoch ist, weil entsprechend die Nachfrage schneller steigt, als das Angebot nachziehen kann.
Richtig, aber das betrifft jetzt nicht die Aussage der Studie. Die Aussage sagt, wir werden eine regionalere Verteilung der Machtzentren sehen und darum geht es, oder da geht es dann um die Differenz der Margen der jeweiligen Akteure, nicht um die Höhe der Marge an sich.
Okay, got it. Also das heißt, das, was wir momentan an Unterschieden sehen zwischen Saudi-Arabien, ich piekse im Prinzip in den Boden rein, Öl sprudelt raus, versus irgendwie Nordsee, ich muss große Ölplattformen bauen, das wird es in Zukunft in diesen Unterschieden nicht geben, weil letztendlich natürlich unterschiedliche Bedingungen, aber die Unterschiede sind nicht so groß. Das heißt, sie sind näher beisammen, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht. Okay, verstanden.
Der zweite Punkt für die regionale Verteilung der Machtzentren sind die hohen Transportkosten. Die Transporttechnologien werden sehr teuer sein, weil man sie entweder umwandeln muss, man hat hohe Verluste oder man muss es runterkühlen. So wie auch das Schiff, das jetzt zwischen Australien und Japan jetzt verkehrt und Wasserstoff nach Japan liefert. Das sind hohe Transportkosten, die dann gegenüber den Produktionskosten sehr schwer ins Gewicht fallen.
Das heißt, ganz klar, je näher ich an den Verbrauchszentren bin, desto größer ist der Vorteil. Also das ist wichtiger als in der Vergangenheit. Ich muss letztendlich nah an den Verbrauchszentren sein, weil die Transportkosten relativ viel ausmachen.
Richtig.
Und das gleicht dann teilweise auch wieder schlechtere Erzeugungsbedingungen, voller Stunden Wind, PV aus. Das heißt, letztendlich auch eine Chance für Europa, vielleicht selber den Wasserstoff herzustellen.
Ganz genau.
Okay.
Also dass auch die Idee, dass man nach Chile, nach Südafrika, nach Nordafrika schaut und sagt, okay, da ist doch viel Sonne, dass die Idee vielleicht dann hinkt aufgrund den geringeren Margenunterschieden und den hohen Transportkosten, die wir sehen. Und ich fand ganz interessant die Nachrichten dieser Woche, die darauf hindeuten, dass wir uns in diese Welt bewegen. Also Irena sagt auch, wir werden in 2050 5000 Gigawatt an installierter Leistung von Elektrolyseuren benötigen. Dafür brauchen wir Strom in Höhe von 21.000 Terawattstunden, um sich das vorzustellen. Das ist ungefähr so viel, wie wir momentan global an Strom verbrauchen.
5000 Gigawatt.
Richtig.
Du hast eingangs vom Koalitionsvertrag beziehungsweise von der Eröffnungsbilanz gesprochen. Ich glaube, da waren es 10 Gigawatt.
In Deutschland selbst wollen wir bis 2030 10 Gigawatt installiert haben. Also global brauchen wir nochmal 500 so viel.
Wow.
Also mit Multiplikation 500.
Genau. Das ist natürlich schon auch ein dickes Brett. Also da muss das Ganze ja auch erstmal gebaut werden. Wir brauchen erstmal die Fabriken, um all diese Elektrolyseure zu bauen. Wir brauchen die ganzen Materialien, Ressourcen. Also es ist da nicht nur eine Frage von Kosten und Wollen, sondern ich glaube, wir müssen langsam anfangen, das Ganze hochzufahren dann.
Richtig. Aber diese Nachrichten kommen auch langsam rein. Ein neues Projekt in Chile ist verkündet worden zwischen Austria Energy und Ökowind in einem Konsortium, die in Chile jetzt 1,7 Gigawatt aufbauen möchte. Gleichzeitig auf der Infrastrukturseite waren auch kleinere Nachrichten diese Woche unterwegs, dass jetzt Linde beispielsweise eine Wasserstoffseparationsanlage in Betrieb genommen hat.
Was ist das?
Die Wasserstoffseparationsanlage wird beim Verbraucher installiert, um aus einem Wasserstoff-Erdgas-Gemisch das Wasserstoff zu extrahieren.
Warum braucht man das?
Es gibt Anwendungen, in denen man wirklich pures Wasserstoff benötigt. Genauso kann man auf der anderen Seite sagen, gibt es Turbinen, Motoren, die nicht mit dem Gemisch umgehen können, sondern auch reineres Erdgas benötigen. Also man sagt, wir können die jetzige Infrastruktur von Erdgas benutzen, um die ersten Wasserstoffmengen, die wir transportieren wollen, zu befördern.
Und gibt es da Aussagen zu den Kosten? Also ist das relevant dann? Also das hört sich jetzt nicht so günstig an von der Technologie.
Aussagen zu den Kosten habe ich nicht gelesen. Ne? Okay. Aber es ist sicherlich günstiger, als jetzt erstmal eine zweite Wasserstoffpipeline über die Erdgaspipeline zu legen.
Das wäre naheliegend, ja. Stimmt.
Gut, das war ein wilder Ritt durch viele verschiedene Themen heute. Global wie lokal. Hoffen wir, dass wir es gelernt haben.
Und ihr hoffentlich auch.